Hey, listen, I need some money.
What do you need the money for?
I've got a business proposition for you.
Startup Insider Daily. VC Talk. Die angesagtesten Investoren im Porträt.
Herzlich willkommen zum Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier immer die wichtigsten Investorinnen und Investoren, die wichtigsten VCs aus Deutschland vor. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Frédéric Dubois-Raymond. Er ist Partner bei UniX. Das ist der Frühphasenfonds von Early Bird Venture Capital, der sich an Universitäten andockt und mit ihnen zusammenarbeitet. Wir hatten hier schon einige Investments aus dem Fonds besprochen und zu Gast. Und heute sprechen wir quasi über die Ausrichtung des Fonds. Wir sprechen über die Relevanz von Hochschulen in Deutschland, sprechen ein bisschen über den Standortvergleich auch international, wo vielleicht noch Verbesserungspotenziale sind in Deutschland, was hier für Chancen liegen und wie man auch mit UniX zusammenkommt, was da die Ausrichtung ist. Ein tolles Gespräch geworden, deswegen Bühne frei für Dr. Frédéric Dubois-Raymond von UniX.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Für unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily. VC Talk.
Sehr schön, ja, ich freue mich. Frédéric Dubois-Raymond ist hier von dem UniX-Fonds von Early Bird Ventures. Hallo Frédéric.
Hallo Jan, danke für die Einladung.
Freue mich sehr, dass wir sprechen. Sehr, sehr spannend. Wir haben ja hier schon mal gesprochen mit Christian Nagel, als euer Fonds rauskam. Ihr habt ja wirklich einen sehr besonderen Fonds. Bin ich auch Fan von dem ganzen, von der ganzen Konstellation und der Idee. Aber vielleicht, bevor ich jetzt zu viel erzähle, erzähl du doch mal erstmal genau, was ihr macht.
Also ja, wie du richtig sagst, Christian hat schon ein bisschen was zu uns erzählt. Wir sind ein ganz frühphasiger Fonds in Westeuropa. Wir investieren in Tech-Themen, aber auch in Deep-Tech-Themen, die insbesondere aus dem universitären Kontext aus Universitäten ausgegründet werden und sind seit letztem Jahr im Oktober unterwegs, haben schon ein paar Investments getätigt. Das eine oder andere war schon bei dir und ja, macht sehr viel Spaß.
Glaube ich sofort. Ich hatte Elektron gerade zu Gast hier. Da haben wir über die, sag mal, weil du sagst Deep Tech, ne? Da haben wir hier gesprochen über den ganzen Quantencomputing-Bereich und da ist bei mir so ein bisschen die Hoffnung gekeimt, dass der Deep Tech-Zug doch noch nicht ganz abgefahren ist und Deutschland vielleicht doch noch eine Rolle spielen kann. Wie ist denn da dein Blick drauf?
Ja, das mit dem Zug ist ein gutes Stichwort. Genau das haben wir uns auch gefragt, als wir angefangen haben, mit Michael Jan und Christoph von Elektron zu sprechen. Ist dieser Zug in der Welt bzw. in Europa schon abgefahren oder kann man noch eine Wette in dem Bereich Quantencomputing platzieren? Und gerade in dem Bereich haben wir uns dafür entschieden, nee, ist noch nicht abgefahren. Und gerade weil in diesen Bereichen, wo man in der Grundlagenforschung wirklich jahrzehntelange Vorarbeit geleistet hat an den Universitäten und die Expertise weltweit nur sehr, sehr dünn verteilt ist, da macht es definitiv noch Sinn, da jetzt einzusteigen. Ich glaube, das Timing ist genau richtig, das Team ist super, wenn wir jetzt beim Thema Elektron sind. Und ja, da passt da einfach alles.
Aber das ist jetzt dieser spezielle Fall, ne? Aber insgesamt, wenn man nochmal rauszoomt, ihr seid ja global, also vielleicht muss man nochmal den Kontext, Early Bird, ihr seid ja, ihr gehört, weiß nicht, darf man Veteranen sagen oder ich weiß gar nicht, was ist da, aber euch gibt es wirklich schon extrem lange, ne? Ich glaube 20, 25 Jahre. Das heißt, ihr habt viel gesehen und habt aber auch einen sehr globalen Ansatz, glaube ich, ne? Das heißt, kannst du da mal vielleicht erstmal diesen ganzen Deep-Tech-Bereich, um den ihr euch jetzt hier quasi kümmert, nochmal so auf der globalen Landscape nochmal einordnen? Wo stehen wir da?
Ja, auf jeden Fall. Also wir fokussieren den europäischen Bereich, das hat der Christian in der Ausgabe schon ein bisschen genauer erklärt. Wir im Deep Tech-Bereich, sagt man ja so, je nachdem, welche Definition man sich jetzt genau anguckt, dass es eben mit einer langen Forschung einhergeht, einen guten Patentschutz gibt. Und wenn die Technologie im Prinzip erfolgreich ist, dann braucht man sich über die Kommerzialisierung gar nicht so viele Gedanken machen, weil es so ein Durchbruchpotenzial eben hat. Wir haben das Ganze, wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen aus Early Bird Perspektive, ein bisschen breiter angeschaut und haben gesagt, okay, wie sind wir denn in Europa überhaupt aufgestellt an den Universitäten? Und wenn man sich da die Zahlen einfach mal anguckt, es gibt an den Top 100 Universitäten in Europa auf jeden Fall mehr Absolventen als an den Top 100 Universitäten, wenn man es jetzt mal mit den USA vergleicht. Gleichzeitig gibt es aber da auch deutlich weniger Spin-offs. Und wenn man dann in Richtung erfolgreiche Unternehmen schaut, gibt es noch weniger. Und da haben wir gesagt, haben wir eine super Basis, weil das Talent da ist. Und da wollen wir ansetzen, um eben zu sehen, dass man in diesem Deep-Tech-Bereich aus dem universitären Umfeld mehr Startups hervorbringt, die dann auch erfolgreich sind.
Ich finde diese Spin-offs, die aus Universitäten hierzulande hervorgehen, ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil in den USA oder ich weiß gar nicht, vielleicht auch weltweit, aber man kennt auf jeden Fall Fonds von Universitäten, die zum Teil auch sehr tiefe Taschen, glaube ich, haben, die dann eigentlich diese Spin-offs selbst betreuen. Ne? Das ist, glaube ich, in Europa oder zumindest in Deutschland anders.
Ja, genau. Vielleicht kennt man es ein bisschen in den UK, also Oxford zum Beispiel, Cambridge. Da gibt es Modelle, die einen eigenen Fonds in Anführungszeichen haben. Das hat natürlich Vor-, hat aber auch Nachteile. Wir versuchen eigentlich immer nur im mindestens europäischen oder weltweiten Benchmark in Startups zu investieren. Und wenn man jetzt sehr lokal unterwegs ist, als Fonds hat man natürlich auch eine deutlich geringere Auswahl und kann damit hat man eine andere Perspektive auf erfolgreiche Startups. Warum gibt es das nicht in Deutschland oder in Frankreich mehr? Ist eine super gute Frage. Hängt mit den Rahmenbedingungen zusammen, dass eben in den USA die Universitäten auch ein bisschen anders strukturiert sind. Eine Universität hier hat gar nicht die Möglichkeit, so einen Fonds direkt zu schaffen. Was wir aber auf jeden Fall machen, ist auch mit Universitäten, universitären Einrichtungen zusammenarbeiten, weil das Interesse doch sehr, sehr groß ist an dieser Art von Investments. Und wir sind da auch sehr bereit, mit lokalen Playern zusammenzuarbeiten, um eben zu schauen, dass man in den einzelnen Ökosystemen, ist ja sehr, sehr fragmentiert in Europa, dann auch erfolgreich Startups hervorzubringen. Da gibt es ein paar wunderschöne Beispiele, wird auch super Arbeit geleistet. Jetzt mal außerhalb von den Hubs Paris, London, Berlin oder München. Auch wenn man in die Regionen guckt, wo die Universitäten nicht ganz so groß sind, zum Beispiel Ostwestfalen-Lippe mit Paderborn, Bielefeld, je nachdem, ob man Münster noch dazu zählt, wo man gar nicht so direkt davon ausgeht, dass dort so Startup-Zentren sind. Aber gerade in der Forschung kommt es nicht darauf an, wo die Universität ist, sondern welche Leute dort forschen. Und das muss nicht unbedingt in diesen Hotspots sein.
Ist also nicht so, dass man so Pareto-mäßig da drauf gucken würde und würde sagen, naja, eigentlich hinterher sind es dann doch vielleicht doch nur 5, 6, 7 große Universitäten, die dann, ich weiß nicht, 80% der wichtigen, für euch wichtigen Startups hervorbringen, sondern das ist schon richtig verteilt tatsächlich, ja?
Ja, auf jeden Fall. Es hängt von den Bereichen ab, die man sich anguckt. Also wenn wir nochmal kurz zurückgehen zu dem Beispiel Quantum Computing, da gibt es gar nicht so viele Universitäten, die Themen wirklich voranbringen. Da gibt es ein paar Hotspots. München zählt natürlich auch dazu. Ja. Dann das Forschungszentrum Jülich. Aber wer hätte das gedacht, Siegen gehört auch dazu. Ach ja, okay. Würzburg macht dann noch, ist auch unterwegs. Uni Münster, Paderborn sind auch einzelne Bereiche, die man sonst nicht am Schirm hat. Also man muss sich wirklich für die einzelnen Bereiche, die man adressieren möchte, muss man sich angucken, wo sind da die guten Player unterwegs, und da muss man dann natürlich auch hingehen.
Und ihr habt ja jetzt, glaube ich, zumindest war das der initiale Plan, ein sehr, sagen wir mal, dichtes Netzwerk aufgebaut von Professoren. Ich glaube, Uni-Experts nennt ihr die, glaube ich. Ne? Und also genau. Es klingt so nach einer engen Zusammenarbeit, relativ feinmaschig. Funktioniert dieser Ansatz? Also jetzt so, euch gibt es jetzt seit einem Jahr, also retrospektiv kann man sagen, das war eine gute Idee, oder gibt es da vielleicht auch Berührungsängste?
Nee, auf jeden Fall. Das Interesse auch aus der Professorenschaft ist doch riesig. Man muss natürlich immer ein bisschen differenzieren. Professor ist auch nicht gleich Professor. die ein bisschen anwendungsbezogener unterwegs sind und vielleicht auch schon ein bisschen in die Richtung Betriebswirtschaftslehre gehen. Die haben da ein etwas größeres Verständnis, aber das Interesse ist ungebrochen da. Und wir arbeiten sehr gerne mit diesen Professoren, die ein Interesse daran haben, auch die Venture-Welt besser zu verstehen zusammen. Aus mehreren Gesichtspunkten. Es ist einerseits natürlich, dass wir an Deals sehr frühphasig rankommen wollen. Andererseits wollen wir aber auch in Bereichen, weil wir kennen uns auch nicht überall super gut aus. Ja, wir sind zwar ein relativ großes Team bei Early Bird, aber die Experten, die 20, 25 Jahre plus in einem gewissen Forschungsbereich eben die Expertise haben, die haben wir auch nicht. Und da arbeiten wir mit diesem Netzwerk zusammen, dass wir relativ schnell eine Idee bekommen, ist das vom Ansatz her richtig, was dort gemacht wird in dem potenziellen Startup oder eben nicht. Und dann kann man auch im Bereich halt Lean, Aufbau von einem Startup, gerade am Anfang recht schnell mit Talent, Kapazitäten dann zur Verfügung gestellt bekommen über die Lehrstühle, um dann halt schneller die PS auf die Straße zu kriegen. Weil Talent ist natürlich immer ein Bottleneck.
Aber dieses Talent, vielleicht, du sagst, wir reden jetzt über Absolventen oder auch den forschenden Bereich, ist das Talent quasi genau das gleiche Talent, was auch von der WHU kommen würde und quasi schon, ich sag mal, vom Mindset her im Gründungsmodus ist, oder sind das Leute, die man vielleicht auch noch zu ihrem Glück zwingen muss?
Ja, das können wir uns leider nicht leisten. Also die Leute dann, wie man so schön sagt, zum Jagen tragen. Ja. Also bei den Teams, wo wir uns dann tiefer mit beschäftigen und auch dann investieren, da gibt es auf jeden Fall diese, ich nenne es jetzt einfach mal WHU-Komponente. Was wir aber trotzdem machen, ist auch frühzeitig dann mit Professoren reden, wenn Teams anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, aus der Forschung eben ein Startup zu gründen, dass wir sagen, Leute, ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass ihr auch eine betriebswirtschaftliche Komponente dabei habt. Ja, Sales ist komplett wichtig. Ja, und ich sage es immer so salopp, also mein Background ist Maschinenbauer und leider ist bei den Maschinenbauern kein Eurozeichen in den SI-Einheiten drin, ja, oder bei den Technikern. Das sollte eigentlich nicht so sein, aber ist es leider nicht. Das müssen die aber trotzdem mitbringen, natürlich.
Mhm. Ja, ich hatte hier Carbon One mal aus Berlin zu Gast, ne? Die kennst du wahrscheinlich auch, die machen, oder ich weiß gar nicht, ob ihr investiert seid, ne? Aber die machen also grün Methanol, glaube ich, wenn man es zusammenfasst. Mhm. Und da fand ich es ganz spannend, da ist dann jemand wie Christian Vollmann quasi in ein wissenschaftliches Team mit reingegangen. Das hätte ich jetzt gedacht, gibt es vielleicht an Universitäten auch oft, dass ihr einfach kommt und sagt, naja, euch fehlt noch was, wir haben hier eigentlich eine riesen Opportunity, ihr seid eigentlich auch schon weit, ihr habt eine spannende Technologie entwickelt, aber es fehlt was. Lasst uns mal im Netzwerk gucken, wer von unseren Alumni oder wer auch immer da noch zu passen könnte.
Ja, genau, das ist vollkommen richtig. Wir müssen dann nur so ein bisschen den Spagat machen zwischen wie viel Zeit können wir dann tatsächlich in so eine Art Inkubation allokieren, um dann eben auch, ich sag mal, die klassischen frühphasigen Fehler zu verhindern, die dann ein Projekt eben als non-fundable Project hinstellt, sei es der Cap-Table, sei es die falschen Investoren zu früh reingeholt haben, etc. Ja, da versuchen wir auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber das können wir eben nur machen, wenn wir eben sehr früh eine gute Idee dafür entwickeln, ob eben der Markt, der hinter so einer Technologie dann sich auftun kann, dass der groß genug ist und dass die Technologie eben wirklich führend ist. Ja, und das versuchen wir eben mit den Professoren früh abzutasten.
Mhm. Aber man hört raus, also Dealflow ist erstmal nicht euer Thema, ne? Also da habt ihr kein Problem an der Stelle.
Nee, wir kriegen super viele spannende Teams und ich freue mich immer wirklich wahnsinnig, dass ich mit Abstand nicht der hellste Kopf in dem Fachbereich dann am Tisch bin, wenn wir uns mit denen unterhalten. Mhm. Das ist wirklich wunderbar und macht wirklich Spaß, sich da jeden Tag wieder neu in Themen reinzudenken. Da haben wir echt guten Zuflow. Mhm.
Ich hätte jetzt fast eher gedacht, dass die Herausforderung dann der nächste Schritt ist, ne? Jetzt sagst du gerade, dann ist man vielleicht nicht der Schlauste in dem Bereich am Tisch, aber wie wird man denn der Schlauste, der zumindest beurteilen kann, ob das Geld, was ihr investiert, hinterher richtig angelegt ist? Weil das ist natürlich im Deep Tech-Bereich um ein Vielfaches schwieriger, glaube ich, als wenn du jetzt in Anführungszeichen nur irgendwie so ein Gutschein- oder E-Commerce-Thema oder sowas machst im Softwarebereich, ne?
Ja, ist vollkommen richtig. Also wir versuchen bei uns im Team da die Expertisen so ein bisschen aufzuteilen, dass wir Expertisen in Bereichen auf jeden Fall schon mal entwickeln und eine grobe Idee davon haben, was ist denn, was geht in die richtige Richtung. Natürlich können wir auch daneben liegen und das ist vollkommen klar. Aber zum Beispiel jetzt, um da nochmal konkreter zu werden, auch beim Thema Elektron mussten wir halt relativ früh einschätzen. Jetzt wird es ganz kurz ein bisschen technisch, ob das Thema mit dem Magnetradienten und der Erregung durch Mikrowellen einen wirklichen skalierbaren Ansatz hat. Und das schaffen wir dann schon einzuschätzen, müssen dann aber im nächsten Schritt natürlich, wenn es dann noch tiefer in die Tech reingeht, mit Netzwerk arbeiten.
Wollte ich sagen,
aber den ersten Schritt, also den Anspruch haben wir schon für uns, dass wir das so weit einschätzen können, dass wir den nächsten Schritt machen wollen. Mhm. Also diese Expertise sollten wir auch haben, damit wir dem Startup auch wirklich einen Mehrwert liefern, weil wir verstanden haben, was sie machen wollen.
Mhm. Und trotzdem gibt es ja jetzt hier in Berlin zum Beispiel Point 9, nur mal als Beispiel, die eine sehr, sehr klare, ich würde fast sagen sogar eine sehr eingeschränkte, aber das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern sehr eingeschränktes Suchfeld haben und sich da in einem bestimmten Segment SaaS und Marktplätze und so weiter wahrscheinlich dann aber auch so auskennen wie wenig andere dem Bereich, also zumindest sehr spezialisiert sind. In dem Bereich, den wir jetzt besprechen, also Deep Tech ist ja ein riesengroßes Feld. Ne? Von wo zieht ihr denn da die Grenze? Wo sagt ihr denn, ab da wird es auch für euch nicht mehr handelbar, sich da reinzufräsen oder reinzuarbeiten?
Ja, die Grenzen sind fließend. Also ist schon klar, dass wir auf jeden Fall ein etwas breiter aufgestellter Fonds sind und nicht die absolute vertikale Tiefe in den einzelnen Bereichen besitzen. Aber wir wollen eben ja auf Teams setzen, die eben diese vertikale Tiefe haben. Und wir müssen, ich sag mal, bis zu einer gewissen Tiefe in der Horizontalen eben abschätzen können, welche Themen da relevant sind. Das machen wir aber auch, um eben immer am Zahn der Zeit zu bleiben, dass wir mit den Experten einmal aus der Wissenschaft, mit den Uni-Experts, aber auch mit der Industrie diskutieren, wo gehen denn Trends hin? Wo sind denn, wir nennen es einfach Spots, die in der Zukunft super relevant werden? Und dann versuchen wir uns in den Bereichen auf jeden Fall so weit in das Thema reinzufuchsen, dass wir auf jeden Fall einschätzen können, was die Technologien, die wir uns dann anschauen, bieten, um sie eben auch zu bewerten zu können vor einem Investment.
Was würdest du jetzt sagen, so nach einem Jahr, was fehlt noch? Wo sind noch Arbeitsbereiche für euch oder sagen wir vielleicht noch unbeackerte Felder, auch intern? Ich weiß nicht, vielleicht magst du mal ein bisschen über euer Teamset auch nochmal sprechen, wie groß ihr da seid, weil das ist wahrscheinlich, also ich vermute mal, man braucht relativ viel Manpower dafür, ne?
Ja, wir sind aktuell 8 Mitarbeiter, also sind eigentlich ganz gut ausgestattet mit den verschiedensten Expertisen. Wir versuchen dann auch immer mehr oder weniger interdisziplinäre Teams auf die Deals draufzusetzen, meistens zu zweit, wenn es sein muss, aber auch mal zu dritt. Sei es dann eher jemand, der sich in der Software besser auskennt oder in der Physik oder in der Branche, wenn es dann zum Beispiel in die Produktionstechnik oder sowas reingeht, damit wir eben recht früh abschätzen können, ob so ein Deal funktioniert. Dann aber auch später eben Mehrwerte reinbringen, erste Kundenansprachen, Sales-Organisationen mit strukturieren, aber auch nächste Runden strukturieren. Und ich glaube, dass wir das bei dem Team, was wir haben, eigentlich ganz gut abbilden können.
Und trotzdem, wenn man mal so durchgeht, ihr seid jetzt seit einem Jahr dabei, gibt es da noch Dinge, wo du sagst, da habt ihr vielleicht noch Baustellen?
Ja, also ich sag mal, wir sind echt gut gestartet, haben sehr gute Investments getätigt, auch gerade mit Elektron im Deep Tech-Bereich. Da sind noch ein paar andere gerade unterwegs. Was wir machen aus der Fondsperspektive, wir sind ja, hatte ich eingangs gesagt, kein reiner Deep Tech-Fonds, sondern wir fokussieren auch Tech, um für unsere LPs natürlich auch einen wunderbaren Return zu erwirtschaften. Das bedeutet, dass wir jetzt gerade am Anfang uns auf diesen Deep Tech-Bereich fokussiert haben und im Laufe der Fondslaufzeit eben dann auch noch Tech-Themen aufnehmen. Zum Beispiel Matry ist jetzt ein Fall, der Eiko war ja schon bei dir, dass wir da ein ausgewogenes Portfolio machen. Es geht wieder in die Richtung, was du eben gesagt hast, seid ihr wirklich so tief fokussiert oder ein bisschen breiter aufgestellt? Da sind wir auf jeden Fall etwas breiter aufgestellt.
Das erste Investment, ich weiß es gar nicht, DuckTrain, war das euer erstes Investment?
Richtig. Ja. Und kurz danach kam auch Elektron, aber da haben wir nicht so früh drüber gesprochen. Aha.
Aber dann sag mal zu DuckTrain vielleicht noch ein, zwei Sätze. Also ich habe mir die Seite mal angeguckt. Mega spannendes Thema, aber da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das ein Venture Case überhaupt werden kann.
Ja, da war der Grundgedanke, dass eben dieser Last-Mile-Delivery-Markt doch sehr, sehr groß ist und gerade in dem Bereich, wo Ducktrain unterwegs ist, noch keine Lösung angeboten wird. Und die Lösung geht auf jeden Fall deutlich über das hinaus, was da gerade auf der, zum Beispiel auf der Homepage zu sehen ist. Bedeutet, dass die Ducks früher oder später voll autonom fahren können. Jetzt ist das Thema autonomes Fahren schon, ich sag mal, mindestens eine Dekade heiß diskutiert und noch nicht so richtig umgesetzt. Deswegen haben die auch einen Mittelweg gewählt, um eben in den Markt reinzukommen, mit Kunden zusammenzuarbeiten und dann die autonomen Fahrfunktionen eben auf dem Betriebshof zum Beispiel gewährleisten zu können. Und die Technologie kann eigentlich sehr leicht auch übertragen werden. Bedeutet, sie könnte auf Äcker übertragen werden, also in der Agrarwirtschaft.
Ach ja.
Aber auch in anderen Logistikbereichen, wie zum Beispiel Flughäfen oder aber auch Produktionsstätten, große Calls durch die Gegend fahren oder so. Weil eben das Kern-Know-how eben Zusammenspiel von Sensorik und dann aber auch der Software dahinter für die autonomen Fahrfunktionen ist. Und das war so ein bisschen der Ansatz, dass man eben einen doch deutlich größeren Markt adressiert, als man das jetzt vielleicht auf den ersten Blick so sieht.
Werden wir auf jeden Fall verlinken, weil das ist so ein Thema, also jeder, der in einer Großstadt wohnt, weiß, dass das Thema mit den ganzen Lieferfahrzeugen und so weiter, eigentlich, das spitzt sich so ein bisschen zu. Ne? Da sind wir, glaube ich, an einem Peak angekommen, der irgendwie nach vorne hinaus, wenn das so weiterginge, unerträglich wird. Von daher ist eine schöne Lösung, finde ich, habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Aber wie gesagt, für mich war jetzt noch nicht klar, ist das wirklich ein Venture Case, ne? Aber ein schönes Thema. Was ist so von den anderen Themen? Jetzt haben wir Elektro, haben wir gerade besprochen. Was ist so dein Lieblingsthema, wenn du sag mal, vielleicht Freunde an der Bar triffst und sagst, hier, ein cooles Unternehmen aus unserem Portfolio? Gibt es da so eins, wo du sagst, das verändert die Welt?
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich ist das unser Anspruch, dass alle unsere Investments die Welt zum Guten verändern sollen. Jetzt können wir dann ein bisschen philosophisch drüber definieren, was ist denn zum Guten verändern. Aha. Nein, aber die Unternehmen, zum Beispiel Planner AI, die eine künstliche Intelligenz anbieten, jetzt im ersten Schritt für Großbäckereien, einmal für die Anbieter von Backwaren, aber auch einmal für die Backwaren vertreiben, sehr schnell verderbliche Lebensmittel. Und da werden jedes Jahr oder täglich werden tonnenweise zig Tonnen Backwaren weggeschmissen, weil eben keiner so richtig weiß, wer kauft denn wann überhaupt was. Mhm. Damit der Kunde aber immer eine volle Auswahl hat, weil der Kunde akzeptiert das nicht, wenn er zweimal in den Laden reinkommt und es gibt das Mohnbrötchen nicht, haben die eben eine Lösung entwickelt, die vorhersagt anhand von einiger Parameter, welche Backwaren zu welcher Zeitpunkt denn nachgefragt werden, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und so lässt sich dann eben sehr gut die Verschwendung von Lebensmitteln eindämmen. Mhm. Das Ganze lässt sich auch super übertragen auf zum Beispiel Gemüse, Obst und Gemüse. Und da sind die gerade erst am Anfang. Das finde ich auf jeden Fall ein super Thema.
Mhm. Jetzt für euch als Investor ist es dann, also wie ist denn euer Pitch dann, wenn ihr jetzt so auf so einen Planner AI an der Uni trefft, werden die überrannt von anderen auch oder habt ihr da das Glück, ihr seid dann einfach die Ersten, weil ihr so nah dran seid und man kommt einfach sehr, sehr leicht ins Gespräch?
Also so und so. Also mal sind Deals da, die sind doch sehr kompetitiv. Da versuchen wir dann einfach im Wettbewerb mit unseren Qualitäten zu überzeugen. Sei es dann, wenn wir jetzt nochmal im Deep Tech-Bereich abdriften, mit unseren Expertisen, sodass wir überzeugen können, sagen, dass wir auf jeden Fall einen Mehrwert mitbringen, weil wir vollkommen verstanden haben, was das Produkt ist und was das Team möchte. Mhm. Manchmal gibt es aber auch Deals, wo wir dann eben pre-seed vor der Gründung wirklich mit denen schon länger im Austausch gewesen sind, dass da sich so eine Beziehung aufgebaut hat, dass man sich bei den Konditionen einfach einig wird und dann gar nicht mehr groß Zeit irgendwie verstreichen lässt, um Fundraising zu betreiben.
Okay. Und heutzutage, vielleicht mal die gesamte makroökonomische Situation gerade nochmal, sind da Bewertungen in dieser frühen Phase, ist das ein Thema, woran auch so ein Deal vielleicht scheitern kann?
Ja, natürlich. Also wir versuchen immer zu benchmarken. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, nicht nur irgendwie lokal, sondern wirklich weltweit zu schauen, wie schneidet der Deal ab. Jetzt investieren wir eigentlich nur in Europa. Dann schauen wir uns da genauer die Bewertungen an von allen Deals, die wir bei Early Bird so sehen, um eben zu entscheiden, was von der wirtschaftlichen Perspektive eben das Sinnvollste ist. Wenn wir dann aber in so Bereiche reingehen, wo, wie ich vorhin gesagt habe, bei Deep Tech, wenn die Technologie funktioniert, ist die Kommerzialisierung eben nicht der Bottleneck. Dann werden auch schon mal ein bisschen höhere Bewertungen akzeptiert, weil das Upside eben quasi ja, unendlich ist.
Wie wichtig ist eigentlich für euch denn der deutsche Markt? Also ich frage deswegen, gibt es ja bestimmte Themen, die in Deutschland auch bestimmten Regulierungen unterliegen, die vielleicht, ja, ich weiß nicht, international leichter sind als in Deutschland, dann die auf den Markt zu bringen. Ist das für euch ein Thema, also dass ein Startup auch in Deutschland funktionieren muss, oder ist das einfach völlig egal? Wenn es in Deutschland nicht klappt, dann geht man halt ins Ausland.
Also prinzipiell suchen wir immer nach Lösungen, die international funktionieren, weil sie früher oder später, um eben großen Markt zu adressieren, weltweit ausgerollt werden müssen. Jetzt haben wir natürlich in Europa, wie du schon gesagt hast, teilweise spezielle Hürden. Das ist manchmal auch innerhalb von Deutschland so, ja, dass es länderweise andere Vorschriften gibt als dann im nächsten Land oder dann Bundesebene, dann aber auch im europäischen Vergleich. Es hat aber auch Vorteile. Der Markt ist eigentlich auch sehr riesig, und wenn man eine Sprache spricht, die international ist, dann kommt man hier auch wunderbar in den Markt rein. Mhm. Wir haben jetzt, wenn man auf unser Portfolio guckt, die Strategie gehabt, erstmal ja, in unserem Kern zu starten. Da sind viele Investments in Deutschland gewesen. Wir weiten das jetzt aber konstant aus ins Ausland, die Niederlande, Italien, Spanien, UK. Frankreich sehr stark im Quantum-Bereich zum Beispiel, oder auch Spanien. Da weiten wir jetzt auf jeden Fall unsere Investments auch aus.
Darf ich nur mal ganz kurz nachhaken, wenn du sagst, länderweise verschieden innerhalb von Deutschland, das ist schon ein bisschen absurd, ne, in solchen Bereichen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also vielleicht nochmal kurz zurück zu dem Thema Ducktrain. Also man muss nicht denken, dass wenn man in Hamburg auf der Straße eine Genehmigung hat und da fahren darf, dass man das auch in Köln darf. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede.
Ja, und da muss man, also das können wir beide heute nicht lösen, aber da muss man sich, finde ich, immer mal fragen, was das hinterher für den Wettbewerbsvorteil oder den Standort Deutschland mittelfristig bedeutet, wenn man halt solche Hürden irgendwie, Startups, die ja eigentlich irgendwie zumindest mal schnell an den Markt kommen wollen, um mal ein paar Sachen zu zeigen und zu probieren, was man da vielleicht auch in dem Ganzen für einen Bärendienst erweist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das im internationalen Vergleich, auch wenn man von Universitäten dann sehen, was es für Förderinstrumente gibt, die dann aber nicht so richtig für Startups geeignet sind. Das wirft einen dann doch zurück, gerade in den Bereichen, die dann investitionsintensiver sind, kapitalintensiver, und das Ausland dort dann eben subventioniert. Und wir in Deutschland dann immer wieder zu hören bekommen, ja, man muss da aufpassen mit dieser Beihilfe. Das macht es halt nicht einfacher.
Total. Jetzt versuche ich gerade so ein bisschen rauszuhören, was sind denn bei euch jetzt noch Puzzlestücke, die fehlen? Also Dealflow steht, ihr seid nah an ganz spannenden Themen dran, habt dieses Netzwerk mit Professoren aufgebaut, habt sowieso ein Team, was eingebettet ist in ein auch ansonsten sehr erfahrenes, renommiertes Team. Was fehlt jetzt noch?
Ja, wie ich eben gesagt habe, dass wir noch internationaler unterwegs sind. Mal ein Beispiel dazu nennen. Wir wollen auf jeden Fall deutlich aktiver in Italien werden. Italien ist gerade super aktiv, leider wegen der letzten Erkenntnisse aus dem Sommer, im Bereich Climate Tech. Das ist auf jeden Fall ein Bereich, den wir uns auch intensiver angucken. Und dort sind die Universitäten eben auch sehr stark da unterwegs. Ja, und so wollen wir jetzt eben schauen, dass wir weiter uns und ja in Europa ausbreiten.
Thema Anschlussfinanzierung.
In der ganz frühen Phase.
Mhm. Ja, genau. Also ihr seid ja ganz früh unterwegs. Anschlussfinanzierung dürfte ja ein wichtiges Thema sein. Aber das ist wahrscheinlich für euch, dadurch, dass ihr eben Early Bird, sagen wir, als Marke lange bekannt seid und ein Netzwerk habt, auch wahrscheinlich total, sagen wir, No-Brainer eigentlich fast, ne?
Ja, No-Brainer würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Also wir müssen schon mit jedes Mal sehr, sehr gut arbeiten, um auch Qualität zu gewährleisten. Mhm. Aber wenn wir dann mit guten Deals auf unser Netzwerk zugehen, wie andere das auch bei uns machen, dann kommt man doch auch an gute Co-Investoren ran.
Ja, so meine ich das. Also ne, so eine Standleitung zu Sequoia oder Index oder wie auch immer. Ne? Also man kennt sich einfach gut, deswegen meine ich das. Ne? Ist anders als vielleicht jemand, der jetzt direkt bei Null beginnt und so einen Fonds aufbaut und dann dieses Netzwerk nicht hat. Ne?
Ja, natürlich. Und intern sind wir auch immer im regen Austausch über die Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Phasen und aber auch Regionen, um eben immer wieder zu evaluieren, was macht Sinn, wo sollte man investieren, wo sind Folgeinvestments wahrscheinlich, was sind attraktive Märkte, attraktive Technologien etc. Sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Könnte eigentlich der reguläre Early Bird Fonds ein Folgeinvestment machen von einem eurer UniX Investments?
Ja, genau. Klar kann er es machen. Sollte die Bewertung natürlich durch einen Dritten nochmal festgelegt werden, aber das geht auf jeden Fall.
Wäre nicht ausgeschlossen, ja. Ja, mega spannend.
Ja,
dann vielleicht trotzdem nochmal Themen, in die ihr noch nicht investiert habt, in die du aber gerne investieren würdest. Was sind denn so Sachen, wo du dann abends vielleicht im Bett liegst und sagst, boah, das würde ich gerne mal sehen und warum macht denn das keiner? Ja, also gibt es da so Bereiche, wo du sagst, da kribbelst du richtig?
Ja, natürlich. Alles, was uns, alle, glaube ich, umhertreibt, wie wir die Zukunft doch noch besser gestalten können. Und vielleicht nicht nur direkt, sondern auch indirekt, sei es durch eine gewisse Gewährleistung von Wohlstand, die dann mit einer gewissen Unabhängigkeit einhergeht. Da spielen zum Beispiel Materialien einher, die für die Chipfertigung gebraucht werden. Dann aber auch die Produktionstechnik, die uns vielleicht dabei unterstützt, Produktion aus anderen Regionen der Welt in Europa durchführen zu können. Dann aber auch Softwarebereiche, ja, auch Quantenalgorithmik ist ein super spannender Bereich, der jetzt mit dem ja immer größeren Aufkommen von Full-Stack-Anbietern wie Elektron zum Beispiel einer ist. Das wird immer interessanter, da können dann sehr spannende Herausforderungen gelöst werden. Ja, und natürlich Sustainability, wie schaffen wir es, die Erderwärmung in den Griff zu kriegen.
Mit Early Birds seid ihr, glaube ich, auch bei ESA Aerospace mit drin, ne?
Ja, korrekt, ja.
Also ist Space Tech hier auch ein Thema für dich, was euch reizen könnte in dem, sagen wir mal, UniX oder gibt es da an Unis zu, München macht ja, glaube ich, in dem Bereich viel, ne, im Space Tech-Bereich.
Ja, es gibt mehrere Universitäten, die da unterwegs sind und das ist ja, ich sage jetzt mal, ESA ist sehr stark auf die Raketenantriebe fokussiert, aber es gibt ja noch mehr, das Ganze mit Übertragungstechnik, welche Kommunikationstechniken werden dort gebraucht, wenn jetzt auch Distanzen größer sind oder kleiner sind, aber die Datenmengen größer wird, da stabile einen Datenaustausch zu gewährleisten, dann das Thema Satellitentechnik, wie kann man es überhaupt schaffen, kleinere Satelliten mit die gleiche Aufgaben bewältigen, zu entwickeln, die Kommunikation unter den Satelliten miteinander, Weltraumschrott etc. etc. Also da gibt es ganz, ganz viel, wo man sicherlich was machen kann.
Und was du, glaube ich, eben gerade nicht erwähnt hast, ist Life Science oder also vielleicht auch bewusst, ne, Life Science und Biotech und so diese Ecke. Ist das ein Thema für euch? Weil ich glaube, ich hatte in der Pressemeldung mal gelesen, dass Health zumindest an sich ein Cluster ist, in dem ihr euch umtut, ne?
Ja, prinzipiell schon. Wir haben ja auch den dezidierten Health-Tech-Fonds um den Tom Rasche. In der ganz frühen Phase ist das sehr schwierig, da mit kleinen Summen vorwärts zu kommen. Und das Risiko ist doch sehr, sehr groß. Und man muss da auch fairerweise dazu sagen, dass wir dann gerade in dem Bereich vielleicht noch nicht die Expertise in unserem Team haben. Das kann sich aber auch noch ändern, wenn wir da eben identifizieren, wie jetzt zum Beispiel der Digital West Fund das getan hat, dass der Food-Sektor super spannend ist. Da haben wir uns auch noch nicht drüber unterhalten. Dass man dann Expertisen da eben aufbaut, um auch da reingehen zu können.
Aber sag nochmal was zum Food-Sektor. Warum ist der so spannend?
Naja, also Food-Sektor ist irgendwas, was uns alle tagtäglich umhertreibt. Ich glaube, dass auch das Thema Fleischkonsum in der Zukunft ein immer größeres Thema wird. Wenn man irgendwie mal 100 Jahre zurückschaut, war der Fleischkonsum deutlich niedriger als heute. Ist aber eine sehr energieaufwendige Art und Weise, Lebensmittel herzustellen. Und da gibt es auf jeden Fall Alternativen, die auch sehr, sehr gut sein können. Da kann man reingehen, aber auch dann in Richtung, wenn man jetzt Food vielleicht noch ein bisschen weiter denkt, aber das geht dann vielleicht in den Agrarbereich auch noch rein, ist das Thema Wasser, was auf jeden Fall auch noch eine sehr, sehr große Relevanz in der Zukunft haben wird. Man kriegt ja jetzt mit, ich weiß nicht, wie es bei dir so aussieht, aber so richtig geregnet hat es dieses Jahr noch nicht. Und da muss man sicherlich auch sehen, wie man da Lösungen findet.
Ja, wir hatten hier neulich gerade das Thema, also Wasser ist irgendwie so das Thema, wo es vielleicht auch wirklich viele Kriege geben wird in den nächsten Jahren, ne? Weil irgendwie der Wasserpreis sich bis 2030 möglicherweise verzwölffachen soll. Vielleicht damit mal verbunden, wie seht ihr denn solche Trends? Also, ne, das waren ja jetzt eben ein paar Thesen, die du dann, also auch mit dem Fleischkonsum, ich meine, das ist jetzt mittlerweile bekannt, aber ihr wollt ja da wahrscheinlich so früh dran sein, dass ihr, sagen wir mal, die Welle schon reitet, wenn sie gerade losgeht. Wie kriegt ihr das hin? Wie sorgt ihr dafür, dass ihr quasi früh und weit sehen könnt?
Also wenn wir uns intern dafür entscheiden, dass ein so ein Bereich super spannend ist und wir das auch kapazitätsmäßig sehr gut abdecken können, das hängt natürlich auch mit Fondsgröße etc. zusammen, dass man einfach die Leute hat, die das abdecken können, dann gehen wir mit Wissenschaft und Industrie in den Austausch und überlegen, welche Bereiche denn aus welchen Perspektiven interessant sein können, weil wir da natürlich auch nicht die Allwissenden sind und versuchen das wirklich sehr analytisch anzugehen, um dann auch zu identifizieren, welche Bereiche in diesem Sektor sind denn überhaupt ein Venture Case? Also wo kann man dann eben Venture-Geld investieren, um auch vernünftige Renditen für die Investoren zu erwirtschaften, weil zumindest in unserem Fonds wird das auf jeden Fall noch erwartet. Und da müssen wir natürlich auch drauf achten.
Gibt es da andere Fonds, bei denen das nicht erwartet wird?
Ja, also Venture-Fonds klassisch aufgesetzt, denke ich mal nicht. Aber es gibt natürlich in Richtung Stiftungen etc. Doch auch Investoren, die wo Renditen eher sekundär sind.
Kurz eine Werbung in eigener Sache. Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen. Max Gulde war das von Constellar Space, heißt das Unternehmen. Da haben wir uns hier intensiv über Wasser unterhalten. Wer sich damit beschäftigen möchte, einfach mal reinhören. Wir verlinken das auch gerne nochmal in den Shownotes. War wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil ich Wasser nicht als Problem falle. Ne? Wir sind die ganze Zeit irgendwie wir gucken auf Energie und irgendwie Klima, aber Wasser habe ich irgendwie in dem Kontext nicht gesehen. Es gibt zu viele Krisenherde, finde ich. Ne? Also ist vielleicht gut für euch, da werden Lösungen gebraucht.
Wenn man dann in den Küstenregionen zum Beispiel unterwegs ist, ist natürlich Wasser dann wieder auch eine Frage von Energie, weil es gibt natürlich technische Lösungsmittel, um Wasser oder Süßwasser ist ja die Herausforderung zu gewinnen. Dafür braucht man aber eine ganze Menge Energie und Anlagen. Und wenn man die auf jeden Fall schon mal deutlich energieeffizienter gestaltet, könnte das zum Beispiel ein interessanter Bereich sein.
Total. Ne? Und jetzt 8 Milliarden Menschen, also da man sieht, die Probleme werden leider nicht kleiner. Also ist ja auch, also wir wollen ja nicht nur jammern, es ist eine Welt voller Möglichkeiten, muss man immer sagen. Ne? Also freuen wir uns doch, wenn wir vielleicht schlaue Menschen haben, in die ihr dann auch investieren könnt, die dann Lösungen entwickeln können.
Ja, korrekt. Wir können mitgestalten und wir geben uns alle Mühe, auch eine vernünftige Welt zu gestalten.
Darf sich denn eigentlich bei euch, das frage ich immer, also normalerweise geht es ja hier um Dealflow, quasi man meldet sich bei einem Investor und sagt, hey, ich habe gedacht, wir könnten zusammen passen. Darf man sich bei euch auch proaktiv melden oder seid ihr einfach durch euer Netzwerk quasi auf Inbound fokussiert?
Nee, natürlich, man darf sich auch bei uns melden, sehr, sehr gerne. Und wir diskutieren auch gerne die Themen, versuchen dann auch im Prinzip ab Sekunde 1 einen Mehrwert zu bringen und schauen dann, ob es auf eine Partnerschaft hinausläuft oder nicht.
Super.
Ja, also, und wer kann sich bei uns melden? Also das geht wirklich von Leuten, die gerade studieren und irgendwie eine Idee da mitnehmen aus dem Studium raus oder auch promovieren, aber auch Leute, die, ich sag mal, schon aus dem Studium raus sind, vielleicht jetzt einfach mal als Beispiel bei einer Unternehmensberatung unterwegs gewesen sind und sagen, ey, ich habe hier in den letzten 3 Jahren so viel gelernt, hier, da und da müsste man ansetzen. Die sind natürlich auch herzlich bei uns willkommen. Also wir sind nicht nur auf irgendwie Hochschulabsolventen fokussiert.
Also wer einen guten Insight mitbringt, ist auch immer willkommen.
Auf jeden Fall. Wer eine gute Idee hat, ist bei uns gut aufgehoben.
Und aber ich habe auch rausgehört, also quasi während des Studiums ruhig schon mal vielleicht mit euch eine Idee verifizieren. Also das ist ja auch nochmal ein spannender Case, weil ich glaube, sag mal, man kommt ja nicht von heute auf morgen auf eine Idee, sondern oft kaut man ja so ein bisschen, weiß nicht, ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre drauf rum, ne?
Ja, genau. Wenn der Professor schon mal sagt, ja, das ist gar nicht so blöd, das geht in die richtige Richtung und dann braucht man irgendwie mal Feedback auf der Company-Building-Seite, Equity-Story-Überlegungen etc., können wir sicherlich helfen.
Und wer dazu mal einen Gegenentwurf hören möchte, ich hatte neulich den Podcast von Iyad Malisch mit Philipp Westermeier gehört, wo ihm also der Professor jahrelang versucht hat, auszureden, zu gründen. Also das gibt es halt leider auch. Ne? Also von daher,
das gibt es leider noch sehr, sehr häufig. Ja, sehr, sehr häufig. Genau. Ich würde fast sagen 90% der Fälle.
Genau, nur weil du gerade sagst, den Professor, wenn der sagt, das ist eine gute Idee, das hört man dann vielleicht auch nicht immer, wenn man es hören sollte. Ne? Technisch, ja genau.
Technisch, nur technisch fragen. Ja,
also für den Business-Teil kann man mit euch vielleicht da mal Kontakt aufnehmen.
Ne? Ja, korrekt.
Cool, Frederik, dann hat mir das riesengroßen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nee, ich glaube, wir sind auf ziemlich viele Dinge eingegangen. Hat mir auf jeden Fall auch sehr
viel Spaß gemacht.
Nee, war wirklich cool. Und es muss einem erstmal nicht bange werden um den Standort Deutschland oder Europa. Das habe ich ja neulich bei Elektron schon mitgenommen. Aber ich finde das irgendwie cool zu sehen, weil man hat immer dieses Gefühl, da, wie gesagt, da haben viele den Schuss nicht gehört, also vor allem auf der politischen Ebene. Und dann sind so viele Branchen halt irgendwie ins Hintertreffen geraten, AI oder wie auch immer, wo man halt das Gefühl hat, das sind eigentlich die Technologien von morgen. Aber ich höre raus, da seid ihr auch noch voller Hoffnung.
Ja, natürlich. Also die Basis ist immer noch Weltspitze. Das darf man nicht vergessen. Also die Ausbildung ist, zwar sagen immer alle Leute, das ist nicht so toll, aber wenn man auch mal im internationalen Vergleich sich umhört, die Leute, die an deutschen Hochschulen eine Ausbildung genossen haben, die haben schon eine sehr, 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 sehr gute Ausbildung bekommen. Mhm. Und da muss man halt jetzt ein bisschen technisch den Wirkungsgrad einfach erhöhen und mehr direkt in die Ausgründung reinbringen, was in meinen Augen halt auch Tech-Transfer in die Industrie ist. Sie ist nur am Anfang nicht so groß, aber Siemens war auch mal ein Startup. Und so sehen wir das.
Ja, man vergisst ja immer, dass selbst die ganz großen Unternehmen waren mal irgendwann zwei Leute, die in der Garage angefangen haben. Ne? Das ist manchmal so ein bisschen irgendwie aus dem Vorstellungsvermögen raus.
Siemens in der Garage in Berlin.
Ja, genau, ja, richtig, korrekt. Richtig. Und sag mal, ist aber vielleicht andersrum auch gefragt, ist denn das Thema Startups an Universitäten präsent genug? Passiert da genug Inspiration?
Also es gibt natürlich Hotspots, die machen einen wunderbaren Job. Ja. Mhm. Das insbesondere natürlich in München, das Ökosystem, was sich da aufgebaut hat, aber auch in anderen Bereichen tut sich eine ganze Menge. Und wie ich eben zum Beispiel Ostwestfalen-Lippe, Founders Foundation, dann aber auch Garage 33 und die Universitäten, die daran hängen, die machen einen super Job lokal. Und es arbeiten auch jetzt, ich sag mal, die letzten 10 Jahre oder so sehr viele kluge Köpfe an dem Thema. Und es tut sich eine ganze Menge. Nur wie meistens, man kann natürlich noch mehr machen, aber es geht schon in die richtige Richtung. Auch das mit der Politik, ich glaube, die ein oder anderen Themen kommen da jetzt richtig an. Das dauert natürlich immer ein bisschen, aber wir bewegen uns konstant. Und auch, glaube ich, in die richtige Richtung. Es kann natürlich mehr und schneller sein. Aber ja, wir arbeiten dran.
Nee, sehr cool. Ja, auf die Politik, ich bin da zwar auch immer ein bisschen kritisch, aber ich momentan muss man vielleicht auch ein bisschen Gnade vor Recht walten lassen, weil es ja wirklich, sagen wir mal, Zeiten sind, die auch den Fokus zum Teil woanders hin lenken, leider. Ne? Aber ja, ich glaube, steter Tropfen höhlt den Stein.
Definitiv. Aber es gibt Ressorts, die gerade mit der Bildung zu tun haben, die jetzt nicht ganz von den aktuellen Geschehnissen so mitgenommen sind. Und die in meinen Augen sitzen auf dem, wie bei Dagobert Duck, auf so einem auf so einem Goldhaufen. Da können wir auf jeden Fall mehr rausholen.
Perfekt. Frederik, dann ganz, ganz lieben Dank. Und dann machen wir irgendwann nochmal ein Update, finde ich, wenn die nächsten spannenden Investments passiert sind. Du hast ja auch gesagt, es sind ja schon super, welche passiert, die noch nicht announced werden durften. Also dann können wir dann vielleicht beim nächsten Mal drauf eingehen.
Sehr, sehr gerne.
Cool.
Vielen Dank.
Dann lieben Dank dir erstmal und bis bald, ja?
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Werbung.
Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, aber seit kurzem ist die neueste Ausgabe unseres Investoren-Reports verfügbar. In dem Report stellen wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Wie viele Deals wurden in 2022 und 2023 von VCs getätigt? Wie viele davon waren Erstinvestitionen? Und für welche Branchen begeistern sich VCs derzeit besonders? All das und vieles mehr erfährst du im Report. Also, wenn du ein Startup auf Investorensuche, ein Investor mit dem Wunsch, sich gegen seine Wettbewerber zu benchmarken oder einfach jemand bist, der den VC-Markt durchdringen möchte, dann lade dir den Report jetzt kostenlos herunter unter startupinsider.de/report.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
Ja, das war Dr. Frederik Dubois-Raymond von UniX, von Early Bird Venture Capital. Ein tolles Gespräch, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte an euch, empfehlt uns auch gerne weiter. Hört auch vielleicht mal in die anderen Folgen rein, die wir im Rahmen von unserem VC-Talk hier schon veröffentlicht haben. Wir hatten ja wirklich schon das Who is Who der deutschen Investorenszene zu Gast. Ist ein tolles Format, macht mir immer großen Spaß. Ich lerne da auch immer wirklich sehr viel. Und vielleicht kennt ihr jemanden, der auch viel lernen möchte, dann empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt VC-Talk. Oder ansonsten bis nachher oder auch bis morgen. Je nachdem. Ciao, ciao.